Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Innenminister von Deutschland und Frankreich rütteln am Schengen-Abkommen, das in Europa Reisefreiheit garantiert. Minister Friedrich und sein Amtskollege Guyon machen sich dafür stark, im Schengen-Raum zeitweise mehr Grenzkontrollen anordnen zu dürfen, zum Beispiel um illegale Einwanderer fernzuhalten. Strittig ist vor allem, wer darüber entscheidet, die Staaten selbst oder ein europäisches Gremium. Das Schengen-Abkommen gilt in 26 Ländern. Innerhalb dieses Gebiets gibt es keine ständigen Grenzkontrollen.
Gefeiert wurde immer, wenn in Europa Grenzkontrollen fielen. Und im sogenannten Schengen-Raum durfte bislang nur ausnahmsweise kontrolliert werden, zum Beispiel bei Fußballspielen. Innenminister Friedrich und sein französischer Amtskollege fordern jetzt, dass einzelne Staaten 30 Tage lang ihre eigenen Grenzen wieder kontrollieren dürfen.
Wir stellen leider fest, dass in einigen Fällen auch Mitgliedstaaten nicht mehr in der Lage sind, ausreichend ihre Außengrenzen zu sichern. Für diesen Fall brauchen wir sozusagen eine zweite Kontrolllinie.
Gemeint sind Griechenland und Italien. Viele Flüchtlinge kommen dort unkontrolliert an und reisen in andere EU-Länder weiter. Außenminister Westerwelle setzte heute allerdings andere Akzente.
Die Reisefreiheit wird in Europa nicht in Frage gestellt. Eine Renationalisierung kommt nicht in Betracht. Das war nicht Politik der Bundesregierung und das wird nicht Politik der Bundesregierung.
Bedenken haben auch Außenpolitiker der CDU.
Wenn solche Notmaßnahmen notwendig würden, müssten sie von der Europäischen Kommission getroffen werden. Sonst fangen Nationalstaaten an, je nach Gefühl und Wellenschlag möglicherweise die Grenzen wieder zu schließen.
Die Opposition fordert Griechenland und Italien bei der Bewachung der Außengrenzen verstärkt zu helfen. Kritik kommt auch vom Präsidenten des EU-Parlaments.
Vor etwa 1,5 Jahren hat eine konservative Regierung in Dänemark eine ähnliche Sache gemacht. Hat die Bundesregierung exakt die gegenteilige Haltung eingenommen. Heute, vier Tage vor der französischen Präsidentschaftswahl, so einen Brief zu schreiben, da liegt schon nahe, da soll Sarkozy geholfen werden.
Auch die EU-Kommission widerspricht. Über Einschränkungen der Reisefreiheit müsste in aller Regel auf europäischer Ebene entschieden werden.
FDP-Chef Rösler will den bevorstehenden Parteitag nutzen, um die Liberalen aus dem anhaltenden Umfragetief zu holen. Auf dem Treffen am Wochenende in Karlsruhe soll unter anderem ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet werden. Der Parteitag findet kurz vor den für die FDP wichtigen Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen statt.
Stühle rücken bei der FDP, aber nur im wörtlichen Sinne. Wenn die 660 Delegierten ab morgen hier sitzen, soll es um eines auf jeden Fall nicht gehen, um ein mögliches Stühlerücken an der Parteispitze. Obwohl die Kritik an FDP-Chef Rösler anhält, sind Personalspekulationen ausdrücklich unerwünscht.
Nach einer Führungsdebatte im Jahre 2011 haben wir uns eine neue Führung gegeben. Mancher hatte vielleicht die Erwartung, dass sich schneller das Blatt wenden kann für die Liberalen. Aber es zeigt sich eben, dass es ein langer, beharrlicher Weg ist.
Mit Wachstum soll es jetzt gelingen, ein zentraler Begriff auch im neuen Parteiprogramm. Nächstes Jahr sinken auf Wunsch der FDP die Steuern. Im Jahr 2014 halten die Liberalen einen ausgeglichenen Haushalt für möglich. Damit will der Parteichef überzeugen.
Ein Parteitag, wo wir ein klares Bekenntnis abgeben, wo wir uns selber auch verorten im Parteiensystem selber. Wir stellen fest, alle anderen Parteien werden zunehmend sozialdemokratische Parteien. Da bleibt viel Platz, viel Raum in der Mitte.
Und dann sind da noch die beiden Hoffnungsträger. Die Wahlkämpfer Lindner und Kubicki sollen in Karlsruhe Rückenwind bekommen und im Idealfall die ganze Partei aus der Krise holen.
Es geht bei diesem Parteitag nicht um das Überleben der FDP. Das höre ich ja mindestens von jedem zweiten Parteitag. Das ist überhaupt nichts Neues. Wir haben schon viel schlimmere Zeiten erlebt.
Trotzdem brodelt es an der FDP-Basis, aber jetzt vor den Landtagswahlen werden wohl alle die Füße stillhalten. Dabei kann Rösler eigentlich nur verlieren. Fliegt die FDP aus den Landtagen, wird Rösler verantwortlich gemacht. Gelingt der Wiedereinzug, werden sie Lindner und Kubicki feiern.
Die Piratenpartei will offensiv mit rechtsextremen Tendenzen in ihren Reihen umgehen. Wie das aussehen könnte, möchte der Berliner Landesverband bei einem öffentlichen Treffen Ende Mai diskutieren. In den vergangenen Tagen war die Kritik an rechtsextremen Äußerungen von Parteimitgliedern immer lauter geworden.
Da strahlt Hartmut Semken als frisch gebackener Landesvorsitzender noch. Er werde nicht zurücktreten, ließ er nun verkünden. Er bedauere aber seine Worte in seinem Blog. Zum Umgang mit rechtsgerichteten Parteimitgliedern hatte er dort geschrieben: Die letzte Partei, die mit Diese Leute da, gegen die müssen wir vorgehen. Einen Riesenerfolg erzielt hat in Deutschland, das ist meines Erachtens die NSDAP. Zu wenig Abgrenzung nach rechts kritisieren Berliner Piraten. Sie schrieben in einem offenen Brief an ihren Landesvorsitzenden, wir fordern dich auf, zurückzutreten. Und überhaupt, es gibt grundsätzliche Kritik am Führungspersonal, die Abwehr von rechts sei zu schwach.
Ich fordere ein klares Bekenntnis, dass dieses Problem existent ist und dass man es angehen will und wird von sämtlichen Vorständen und auch von der Partei als solches.
Die Website der Bundesgeschäftsführerin Weißband verspielt, zornig aber, ihr Kommentar. Unsere Ideen versinken in Müll und Dreck.
In der öffentlichen Wahrnehmung, dann dadurch, dass wir diese Frage jetzt oft beantworten müssen, wird natürlich ein Schaden im Image für die Piratenpartei angerichtet.
Bei der Klärung der politischen Position soll nun eine Konferenz über Rechtsextremismus helfen. Die Piraten müssen sich klarer abgrenzen, fordern auch andere Parteien. Der Verweis auf Pluralismus reiche da nicht.
Das hat nicht viel mit Demokratie zu tun. Demokratie lebt von Pluralität, aber Demokratie lebt auch davon, sich von Feinden der Demokratie klar abzugrenzen.
Nazis wegflauschen war ein Aufruf der Dresdner Piraten. Das könne zu wenig sein, sagen Kritiker.
Die ständigen Benzinpreisschwankungen sollen künftig besser kontrolliert werden. Bundeswirtschaftsminister Rösler hat vorgeschlagen, dass alle Tankstellen anstehende Preisänderungen melden müssen. Damit solle Missbrauch besser aufgedeckt und verfolgt werden können. Die Mineralölbranche warnte dagegen vor zu viel Bürokratie. Der Gesetzentwurf könnte bereits Anfang Mai vom Kabinett beschlossen werden.
Preise runter, Preise rauf. Das tägliche Auf und Ab an der Zapfsäule ärgert die Autofahrer. Nun sollen die Mineralölkonzerne stärker kontrolliert werden. Der Bundeswirtschaftsminister will, dass die 14.700 deutschen Tankstellen jede Preisbewegung an das Kartellamt melden.
Dadurch bekommt das Bundeskartellamt die Möglichkeit, auch genau den Preis der Preisbildung selber nachzugehen, um zu sehen, ob es hier bei einem fairen Wettbewerb selber bleibt. Oder ob nicht womöglich doch konzerneigene Tankstellen besser gestellt werden als sogenannte freie Tankstellen.
Zu viel Aufwand beklagen ausgerechnet die freien Tankstellen. Und der Verband der Mineralölkonzerne klagt, damit werde eine ganze Branche unter Generalverdacht gestellt.
Der Markt, der hier beobachtet werden soll und auch beobachtet wird, ist so transparent wie kein anderer. Insofern haben wir natürlich auch wenig Verständnis dafür, dass jetzt hier ein neues bürokratisches Monster geschaffen werden soll.
Die Länder begrüßen die Meldepflicht, verlangen aber mehr vom Bund. Sie fordern eine Benzinpreisbremse. Der Preis dürfe nur einmal am Tag erhöht werden.
Wir wollen als Länder eine solche Lösung haben. Und ich glaube, jetzt muss die Bundesregierung für sich natürlich auch einen Weg definieren. Und da ist der Bundeswirtschaftsminister schon aufgefordert, auch über die Maßnahme der Schaffung einer Transparenzstelle hinaus zu denken.
Doch darauf will sich der Bund bisher nicht einlassen. Verstärkt beobachten, ja, eingreifen, nein. Eine nennenswerte Senkung der Benzinpreise erwartet der Wirtschaftsminister auch in Zukunft nicht.
Die Steuereinnahmen steigen weiter an. Im ersten Quartal dieses Jahres nahmen Bund, Länder und Gemeinden rund 130,6 Milliarden Euro ein. Das sind 6,1% mehr als im Vergleichsquartal 2011. Für die guten Zahlen sorgten vor allem die Umsatz- und die Lohnsteuer. Die Opposition forderte die Regierung auf, mit dem Geld Haushaltslöcher zu stopfen.
In Rom haben mehrere tausend Menschen gegen Pläne der Regierung Monti demonstriert, den Kündigungsschutz zu lockern. Die Reform des Arbeitsmarktes ist Teil des strikten Sparkurses, den der neue italienische Regierungschef eingeleitet hat, um die Schuldenkrise seines Landes zu bekämpfen. Aus Protest gegen angekündigte Sparmaßnahmen legten landesweit auch Mitarbeiter der öffentlichen Verkehrsbetriebe die Arbeit für einige Stunden nieder. In mehreren Städten kam es dadurch zu Behinderungen im Berufsverkehr.
Beim Frühjahrstreffen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank zeichnet sich eine Einigung über größere Krisenmittel ab. IWF-Chefin Lagarde sagte, weitere Staaten hätten zugesagt, sich an der Aufstockung der Finanzmittel des Währungsfonds zu beteiligen. 357 Milliarden Dollar seien bereits zusammengekommen. Damit soll gewährleistet werden, dass Staaten in Not besser geholfen werden kann.
Die Chefin des Währungsfonds, Christine Lagarde, gab sich optimistisch. Außer mir geht keiner an Krücken, will heißen, der Meniskus macht Probleme, aber nicht das Einsammeln von Geld. 400 Milliarden Dollar will Lagarde den Mitgliedern bei der Frühjahrstagung entlocken, um mehr Finanzfeuerkraft an Hand zu haben. Aber nicht alle wollen den Geldbeutel aufmachen. Aufstrebende Schwellenländer wie Indien und vor allem Kanada sehen Europa in der Pflicht, stellen Forderungen. Der deutsche Finanzminister winkt freundlich ab, aber ihn fuchst doch, dass vor allem Kanada offen mit dem Finger auf Europa weist. Selbst das in Turbulenz geratene Spanien mache seine Hausaufgaben. Jetzt sollen noch die anderen ran. Die Mittelaufstockung sei in aller Interesse.
Wir erfüllen unsere Verpflichtungen und niemand hat es bestritten. Und das mit wir meine ich sowohl die Deutschen als auch die Europäer insgesamt. Hier bei dieser Tagung steht Europa nicht mehr im Fokus. Das versuchen manche noch. In der Substanz nicht, es ist so.
Es geht vor allem den Schwellenländern in Washington nicht nur ums Geld, sondern auch im Gegenzug um eine Verschiebung der Machtverhältnisse bei IWF und Weltbank. Wir wollen unserer gewachsenen Wirtschaftsleistung angemessen besser beteiligt sein, fasst der indische Finanzminister zusammen. Europa diene nicht mehr als Buhmann, sagt Wolfgang Schäuble. Und andere Staaten müssten sich an die eigene Nase fassen. Damit meint er wohl auch die USA. Die wollen erstens nicht mehr zahlen. Und zweitens haben die ihre Schuldenprobleme nicht im Griff.
Das Hamburger Landgericht hat die Urheberrechte im Internet gestärkt. In dem Verfahren ging es um einen Streit zwischen der Online-Plattform YouTube und der Verwertungsgesellschaft GEMA, die die Rechte von Künstlern vertritt. Bei YouTube kann jeder Internetnutzer Videos hochladen. Künftig muss das Unternehmen Videos sperren, wenn die Rechteinhaber das verlangen.
Es geht um Künstler wie Achim Reichel. Seine Songs laufen heute vor allem auf YouTube, millionenfach abgerufen, doch Geld bekommt er von dem Unternehmen nicht, obwohl YouTube durch Werbeanzeigen gut verdient.
Und wenn man denn irgendwo mitgeholfen hat, aber gar nicht teilhaben darf an dem, was dabei rauskommt, dann stimmt da was nicht.
Im Auftrag ihrer mehr als 2 Millionen Mitglieder zog die Künstlervertretung GEMA vor Gericht. Die Frage, ist YouTube für Urheberrechtsverletzungen verantwortlich? Das Urteil der Kammer ja, wenn die Plattform vorher informiert wird.
Wenn die GEMA YouTube mitteilt, dass es ein Video gibt, das ihre Rechte verletzt, dann muss YouTube diesen Titel unverzüglich sperren.
Für die GEMA ein gutes Ergebnis, doch im Kern geht es nicht um Sperrhinweise auf YouTube, sondern um Druck auf das Unternehmen.
Es ist natürlich nicht unsere Absicht, das auf Dauer aufrechtzuerhalten. Wir wollen einen Verhandlungstisch, wir wollen, dass die Endverbraucher Zugriff haben auf YouTube. Das ist ein gutes Angebot, aber es muss eine angemessene Vergütung dabei rausspringen.
0,6 Cent pro Abruf hatte die GEMA gefordert, bei Millionen Klicks gigantische Summen, zu viel für die Google-Tochter YouTube.
Wir haben Verträge mit Verwertungsgesellschaften in über 40 anderen Ländern, wo eine Pro-Abruf-Vergütung in keinster Weise eingeführt ist.
Künstler wie Achim Reichel wollen auf der Plattform bleiben. Sie hoffen nun, dass sie möglichst bald mitverdienen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Wir beleuchten dort unter anderem ausführlich, welche Rolle die GEMA für Künstler spielt. In Pakistan ist ein Passagierflugzeug mit mehr als 120 Menschen an Bord verunglückt. Die Maschine der privaten Linie Bodja Air war bei starkem Regen auf dem Weg von Karachi in die Hauptstadt Islamabad. Sie ist offenbar bei der Landung über einem Dorf abgestürzt. Rettungskräfte vermuten, dass insgesamt etwa 150 Menschen ums Leben gekommen sind. Innenminister Malik sagte, das Flugzeug sei möglicherweise vom Blitz getroffen worden.
Vor dem umstrittenen Formel-1-Rennen in Bahrain haben erneut mehrere tausend Oppositionelle in der Hauptstadt Manama demonstriert. Sie fordern die Absage des Rennens und demokratische Reformen in der Golfmonarchie. Die Polizei verstärkte die Sicherheitsvorkehrungen. Für den Abend sind weitere Proteste angekündigt. Das Rennen soll am Sonntag beginnen. Im Vorjahr war es wegen Unruhen in Bahrain abgesagt worden.
Der Zweitligist Greuther Fürth hat am Abend den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga endgültig perfekt gemacht. Nach dem 1:1 beim FSV Frankfurt kann den Fürthern auch theoretisch niemand mehr den Sprung ins Oberhaus nehmen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 21. April.
Die wechselhafte Aprilmischung aus Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern begleitet uns weiterhin. Vom Atlantik fließt allerdings etwas kühlere Luft heran. Die Temperaturen sinken ein wenig und am Sonntag kann im höheren Bergland auch etwas Schnee rieseln. Heute Nacht werden die Schauer aber erstmal seltener, gebietsweise klart es auf. In der Früh ziehen von Frankreich neue Schauer heran. Von der Ostsee übers Erzgebirge bis nach Ostbayern beginnt der Tag noch verbreitet sonnig, aber die Schauer aus der Südwesthälfte breiten sich weiter Richtung Norden und Osten aus und werden dabei zahlreicher, auch einzelne Gewitter sind wieder unterwegs. Mäßiger im Bergland frischer Wind aus Südwest bis Süd, in Schauer- und Gewitternähe starke bis stürmische Böen. An der Spree heute Nacht bis 7, im Allgäu minus 3 Grad. Morgen Temperaturen von 8 Grad in der Eifel bis 17 an Oder und Neiße. Am Sonntag meist mehr Wolken als Sonne. Verbreitet gibt Schauer, örtlich auch Gewitter. Im höheren Bergland sind Schneeflocken dabei. In der neuen Woche bleibt es weiterhin wechselhaft bei ähnlichen Temperaturen.
Um 23.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro in den Tagesthemen. Er zeigt, wie die FDP auf ihrem Parteitag morgen die Wende zum Guten schaffen will. Und er erklärt, warum YouTube viele Videoclips nicht mehr zeigen darf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.